So, Odile. Ja, wir haben beide geklatscht.
So. Ja. Herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge.
Krass.
Schon die zweite in diesem Jahr. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema: Wer macht hier was? Rolle und Zuständigkeiten zwischen Kunden und Billbox. Ich glaube, das wird auch häufig bei Schulungen besprochen und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Menschen. Oder vielleicht sollte es mehr bei Schulungen besprochen werden, ich weiß nicht. Bevor wir anfangen, noch einmal die Bitte, unserem Podcast auf Spotify zu folgen und unserem Instagram-Kanal unter billbox-official. Und auch auf LinkedIn kann man immer ganz gut nachschauen, wann die neue Folge online geht. Da wird man up-to-date gehalten.
Und wir schwören, wenn wir 1000 monatliche Hörer haben, dann gibt es auf jeden Fall ein Extra.
Ich wollte dich fragen, für uns ist heute Freitag, wir nehmen auf am 16. Januar. Wie war denn deine Woche, Florian?
Boah, ja, das ist natürlich, das ist nicht abgesprochen. Die war echt ganz cool. Wir sind ja mit der Billbox international tätig. Das klingt jetzt, je nachdem, von wo man diesen Podcast hört, ist das natürlich ein großes Wort, aber ich war in Schweiz bei Mandanten. Ich war in Spanien bei einem neuen, bestehenden Mandanten, einer neuen Steuerkanzlei, die mit uns arbeitet, hatte also Treffen mit Softwarepartnern und heute Morgen mit einem sehr bekannten Topmanager eines der bekanntesten Unternehmen Europas zusammen und da haben wir wirklich 3 Stunden total spannend ist, das ist leider, jetzt ist so, bei wem denn, warum sagt das nicht, geheim, aber das war eigentlich ganz cool, mit super interessanten Leuten an verschiedenen Orten über langweilige Themen zu sprechen und auch unter anderem eben Thema für heute, Kollaboration, wer macht eigentlich was? Wenn wir alle von KI sprechen und Automatik und Software, geht ja alle davon aus, in Zukunft nur noch die KI. Aber das stimmt eben nicht ganz. Also insofern hatte ich so ein bisschen an verteilten Orten eine spannende Woche mit spannenden Menschen, auch unter anderem zum Thema Kollaboration zwischen Mensch und Maschine, KI und realwirtschaftlichen Prozessen.
Okay, dann machen wir jetzt mal weiter mit hoffentlich nicht ganz so langweiligen Themen mit spannenden Menschen. So, die Frage ist wahrscheinlich hier, wir können das wahrscheinlich ganz verschieden angehen. Wenn ich jetzt an Verantwortlichkeiten denke und dieses Thema Kunde, Billbox, denke ich ganz oft auch an eine rechtliche Hierarchie innerhalb des Billbox-Systems. Also es gibt ja auch innerhalb der, sozusagen, bei einem Kunden verschiedene Leute, die eben verschiedene Dinge tun dürfen und nicht tun dürfen. Wie wollen wir am besten an dieses Thema rangehen? Was würdest du vorschlagen?
Ich denke ja immer, also ich bin ja jemand, der sehr stark in Bildern denkt und sehr stark mit Beispielen aus dem wirklichen Leben arbeitet. Und wir können es mal so versuchen. Also wenn ich das so erkläre, auch wenn ich diese Billbox erkläre und die Rechte und die Pflichten, weil wir haben ja bei Kollaboration und Arbeitsteilung hat ja was mit Rechten und Pflichten zu tun, nehme ich eigentlich total gerne so ein Haus oder auch mehrere Häuser und sage, und es gibt so einen Schlüsselbund. Und dann kann man das immer ganz gut erklären. Bei Häusern ist es sehr gut in dem Bereich zwischen, ich habe hier so einen Schlüsselbund, an dem hängen Schlüssel von meiner Firma und an dem hängt vielleicht Schlüsselbund von einem Auto, vielleicht auch noch Schlüsselbund von irgendeinem Schuppen und Schlüsselbund von einem Ferienhaus. Und in diesen Objekten, die wir uns alle irgendwie vorstellen können, gibt es eben ganz unterschiedliche Berechtigungen und auch ganz unterschiedliche Pflichten. Vielleicht lassen wir Freunde in das Ferienhaus und dann kriegen die den Schlüssel. Aber wir müssen uns entscheiden, gebe ich den Freunden den ganzen Schlüsselbund, wo auch noch der Autoschlüssel und der Schlüssel von zu Hause dranhängt, oder eben nicht. Und müssen die Freunde den Rasen mähen oder nicht? Und wenn sie den Rasen mähen, das wäre eine Pflicht, bräuchten sie aber auch den Schlüssel vom Schuppen, weil da der Rasenmäher drin ist. So kann man sich das, glaube ich, in der digitalen Welt von so kaufmännischen Prozessen, wäre zumindest ein Versuch, es so zu erklären. Wenn wir gleich darauf kommen, was bedeutet das, würde ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, das Beispiel von Schlüsselräumen und Fahrzeugen vielleicht mal nehmen.
Okay, würde es helfen, wenn wir uns jetzt an irgendwie einer Rechnung entlang handeln, also im Prozess von der Rechnung, wer muss da wann was machen und wie funktioniert das? Sollen wir das Beispiel von der letzten Folge nehmen? und jetzt anhand der Rechte vielleicht einmal uns dadurch hangeln?
Ja, ist, glaube ich, ein valider Vorschlag.
Okay, dann fangen wir doch vielleicht beim Lieferanten an.
Mhm.
Oder wo würdest du da starten?
Ja, also wieder wie beim letzten Mal, nehmen wir mal an, irgendwie ist eine Bestellung erfolgt, egal wie, und irgendwie ist die Dienstleistung erbracht, die Ware. Und jetzt, wir steigen jetzt mal in der Mitte des Prozesses ein, da ist eine Rechnung geschickt worden. So, und hier gibt es natürlich erstmal aus Sicht des Benutzers, Kunde, Kundin, gar keinen Grund, warum da ein Mensch irgendwas tun sollte. Also, die wird von Maschine empfangen, von Maschine ausgelesen, von Maschine interpretiert, von Maschine geprüft. Die ist rechnerisch richtig, die ist steuerlich richtig. Also das macht es. Das macht, da ist die Verantwortung in der Software, in der Applikation. Also da ist die Achtung, ich hatte schon gesagt, rechtliche Verantwortung, da muss man immer aufpassen. Am Ende müssen natürlich die Kunden schon gucken, dass ihre Daten, dass es wirklich ihre Lieferanten sind und die IBANs stimmen. Aber eine sehr, sehr strenge Prüfung von der Technik, von der Technologie, von dem Dienst Billbox. Und jetzt sind wir dann schon bei dem Thema Arbeitsteilung. Es gibt halt ganz unterschiedliche Umsatzbereiche und ganz unterschiedliche Kostenbereiche. Meistens haben die Kunden das auch aufgeteilt. Es gibt sehr wenig ein Frau- oder ein Mann-Unternehmen, die die Billbox nutzen. Gibt es, aber sind sehr wenige. Meistens ist es doch arbeitsteilig bei den Kundinnen und Kunden. Und das heißt, dort ist dann jemand zuständig für Abteilung A oder Warengruppe B oder Projekt C. Das heißt, diese Prüfung von Rechnungen findet erstmal statt von unterschiedlichen Leuten. Die macht aber, wenn du über Verantwortung sprichst, wer ist da zuständig? 100% die Benutzer von Billbox, also die Kunden, Klienten, Mandanten, wie auch immer man es nennt. Die Billbox macht keine inhaltliche Prüfung. Nur niemals. Die sagt nicht, der Rechtsanwalt war zu teuer oder zu billig. Jetzt bitte alle Rechtsanwälte weghören. Rechtsanwälte sind immer teuer, aber nicht zu teuer. Also das heißt, diese Prüfung, das stimmt. Der Rechtsanwalt war 3 Stunden tätig und die Stunde darf so und so viel kosten. Oder ich habe 5.000 Schrauben gekauft und die stimmte in der Qualität und im Preis, macht zu 100% der Kunde.
Okay, der Kunde sagt in dem Fall jetzt, es stimmt. Es hat so stattgefunden, die 3 Stunden
oder stimmt nicht.
Oder es stimmt nicht. Okay, und der Kunde sagt, es stimmt nicht.
Dann hilft ihm wieder die Technik. Die Technik kennt die Kontaktdaten des Lieferanten. Die Technik kann ihm sofort diesen Beleg wieder, der Kunde könnte auch einen Eigenbeleg erzeugen, eine Gutschrift erzeugen, Dinge abziehen, warenwirtschaftlich. Also da unterstützt ihn natürlich dann wieder arbeitsteilig die Technologie sehr stark. Aber die Verantwortung für diese inhaltliche Klärung im Falle von stimmt nicht oder stimmt, macht eben im Ende des Tages ein Mensch.
Und es stimmt.
Ja, dann
geht es dann weiter.
Dann sagt dieser Mensch in Ordnung. Also es fragt ihn digitale Unterschrift. Das machen die in der Mobile-App oder im webbasierten Workflow oder wie letztes Mal besprochen, eben in ihrem ERP-System, in ihrem Warenwirtschaftssystem. Das ist egal. Wenn Sie wollen, es gibt dann noch so Papierdokumente manchmal, so einen Lieferschein, den können Sie über die Billbox Mobile App da abfotografieren, dann hängt der dran, dann hat man also auch die Information vom Ort der Warenannahme, wenn wir über Waren sprechen, und der Rechnung zusammen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Präferenzen, oft von der Branche und Firmengröße, manchmal auch vom Land abhängig. Es gibt Firmen, die wollen dann wirklich ganz, ganz viele Prüfschritte danach. Es gibt auch teilweise Branchen, da prüfen unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel, es gibt Kunden, die lassen in exotischen Ländern sogar vor der inhaltlichen Prüfung einen steuerlichen Experten nochmal zusätzlich prüfen, ob die Rechnung auch steuerlich in Ordnung ist, bevor sie in die inhaltliche Prüfung gehen. Also die Kunden entscheiden selber, wie tief oder wie arbeitsteilig sie Verantwortung übernehmen möchten. Wir nennen das dann zum Beispiel Check 1, Check 2, manche gibt sogar Check 3. Es gibt dann, kommt vielleicht Zahlungsfreigabe 1, manche haben Zahlungsfreigabe 2. Ganz verrückte Fälle, ich bin kein Fan von so tausenden von Klicks, aber Zahlungsfreigabe 3, also man kann diese Unterschriften sehr stark verteilen, ist abhängig von den Gewerken oder Betragshöhe. Also da gibt es wirklich Faustregel, je größer der Mandant, desto komplexer die Workflows. Das wird dadurch meiner Kommentar nicht immer besser und auch nicht immer schlauer. Ich glaube, man muss eher aus meiner Sicht so die Schritte besser verteilen, aber das ist immer so ein bisschen dann so Beratung, wo wir sagen, Mensch, das ging aber auch einfacher, er braucht eigentlich nicht so viele Klicks. Aber es gibt einen arbeitsteiligen Prozess der inhaltlichen Prüfung. Es gibt einen arbeitsteiligen Prozess der oft so Zahlungspriorisierung, darf das dann irgendwann bezahlt werden und wann und wie, mit Skonto und ohne Skonto. Und es gibt einen arbeitsteiligen Prozess der Verbuchung, der Kontierung. Das ist auch gar nicht so zu unterschätzen. Kannst dir vorstellen, auch das hat sehr viel mit Arbeitsteilung und Verantwortung zu tun. Es gibt eben Billbox-Mandanten, die ihre Buchhaltung komplett selber machen. Also die buchen selbst, die machen bis vielleicht Umsatzsteuervoranmeldung, Monatsabschluss, Jahresabschluss, alles selber. Größere Mandanten geben dann diese Abschlüsse zu einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater zum Prüfen oder Testieren. Und es gibt natürlich auch Mandanten, die nicht unbedingt immer meistens kleiner sind, aber auch nicht nur, die eben diese Buchhaltung an Angehörige der steuerberatenden Berufe, also Treuhänder, Steuerberater übergeben, die dann diese, nicht nur die Steuerberatung für sie unternehmen, sondern auch die Buchführung, Buchhaltung. Und dann gibt es den dritten Fall. Das sind Kunden, die mir persönlich fast die liebsten sind, die sich das teilen. Die machen so diese Dinge, die sie besser können, in der Billbox selber. Meistens eine Vorkontierung. Und die Dinge, wo es dann so um Haftungsrisiken, Steuerrisiken und sowas geht, da sagen sie, ach, das sind Leute, die haben das wirklich voll studiert, sollen die das doch machen. Das kann man eben in diesem kollaborativen Workflow sehr gut verteilen. Also das sind so die drei Ausprägungen von Verantwortungsteilung, Arbeitsteilung, wenn es um die Buchhaltung, die steuerlichen Aspekte, die Kosten und Umsätze geht.
Jetzt steht bei mir noch hier, wie werden Rechte überhaupt vergeben und was sind typische Missverständnisse? Also vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen, wie das in der Billbox funktioniert.
Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Das war, glaube ich, sogar, da gibt es ein großes Wort, ich bin für alles berechtigt oder hier gibt es einen neuen Benutzer, der soll alles dürfen. Da ist alles ist halt ein großes Wort. Alles ist im Grunde in dem Hausbeispiel der große Schlüsselbund. Da ist also das Strandhäuschen von Portugal und der Büroschlüssel von Zürich und der Motorradschlüssel von dem Motorrad, was in Prag im Schuppen steht. Um das jetzt mal so ein glamouröses Bild zu entwerfen. Und das macht keinen Sinn, dem Freund, der das Haus irgendwie eine Woche hat, den ganzen Schlüsselbund zu geben. Also erstmal verstehen, was meinst du mit alles? Das führt dazu, dass wir insbesondere in der Anfangsphase die Benutzer und Rollen meistens mit unserem Customer Success definieren und auch festlegen, bevor im Grunde die Kunden selber die Schlüsselausgabe übernehmen, spielen wir das immer erstmal durch. Weil du musst dir vorstellen, das ist für ein sehr kleines, unkomplexes Geschäft, ist das ganz einfach. Wenn ein Mandant beispielsweise nur in einem einzigen Land, nur eine einzige Gesellschaft mit vielleicht einer Betriebsstätte unterhält und vielleicht auch nur ganz wenigen Benutzerinnen und Benutzern, dann ist das weniger kompliziert, als wenn jemand vielleicht mehrere Gesellschaften in vielleicht sogar mehreren Ländern unterhält. Und dann gibt es eben vielleicht jemand, der geschäftsführend ist von Österreich, vielleicht aber nicht berechtigt ist, in Deutschland in die Gesellschaft. Also wir müssen immer verstehen, oder die Kunden müssen immer verstehen, was meinen wir denn eigentlich mit Ökosystem und was meinen wir eigentlich mit Struktur? Das gibt manchmal auch Übersetzungsschwierigkeiten, wo wir dann manchmal so besonders nerdisch nachfragen, entschuldigen Sie, was meinen Sie mit alles? Meinen Sie damit auch Ihre Firma in Frankreich oder meinen Sie damit jetzt alles in Österreich? Und insofern, da macht es oft Sinn, mit Personen zu sprechen, die einen Überblick über die Gesamtorganisation haben. Deswegen, das war so ein kleiner Spoiler oder Fun Fact, das hat dazu geführt, dass unser dritter Claim nach 20 Jahren, glaube ich, wurde ja dann as smart as your vision. Das klingt immer so ein bisschen übergriffig und arrogant und elitär, aber es hieß eben, okay, wenn ich halt hier in meinem Perimeter den Überblick habe, heißt das noch nicht, dass ich auch auf der hinter die Mauer gucke, die vielleicht hier auf meinem Grundstück steht. Und wenn jetzt jemand auf der Mauer sitzt, sieht er links und rechts. Und wenn das eben beides zu seinem Grundstück gehört, dann macht es eben oft Sinn, dass diese Person dann auch regelt, wie denn die Arbeitsteilung in diesem ganzen Konstrukt ist. Ich hoffe, das Bild im Haus greift noch ein bisschen. Das hat jetzt auch noch eine Mauer im Garten.
Ja, doch. Ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt, ein typisches Missverständnis haben wir jetzt schon angesprochen, das ist das, dass man irgendwie erstmal möchte, dass jeder alles kann und dann feststellt, dass das vielleicht eigentlich gar nicht so eine gute Idee ist. Weil, was kann denn schiefgehen, wenn auf einmal zu viele Leute...
Also ganz schlimm. Früher haben wir alle gelangweilt, weil wir immer gesagt haben, ja, und einer der USPs von Uber ist auch Compliance. Dann haben alle gesagt, hören wir auf mit diesem langweiligen Wort Compliance. Interessiert ja keine Socke, das ist ja nur Geldschneiderei von Beratern. Jetzt gibt es aber natürlich plötzlich so in den letzten Jahren, stellt man fest, oh, die Zeiten, mal von Gelsenkirchen abgesehen, wo irgendwelche coolen George Clooney-Typen Löcher in den Keller bohren, um dann irgendwelche Schließlöcher auszuräumen, die gehen so dem Ende zu, glauben wir, auch wenn das Gelsenkirchen wirklich ein Hammer-Gegenbeispiel war, sondern die großen Verbrechen der Zukunft, glauben wir, dass da irgendwelche Typen auf Gaming-Stühlen sitzen, an irgendwelchen Orten und einfach digital viel, viel cooler in diese Banken einbrechen, indem sie IBANs fälschen, Identitäten stehlen, Softwares lahmlegen. Also wenn diese Benutzerrechte nicht gut gemanagt werden, gibt es sehr große Risiken, dass Daten in die falschen Hände kommen und oder das Geld in die falschen Hände kommt. Und das ist etwas, was jetzt, wo es uns jetzt leichter fällt in den letzten ein, zwei Jahren, zu sagen, ja, wir legen so, so viel Wert auf diese Compliance, dass wir damit auch Fraud Prevention eben sehr, sehr gut hinbekommen. Und das ist oft der entscheidende Punkt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Managerin oder einen Manager haben, wir haben dann ganz oft mit Leuten aus dem Finance, aus dem Accounting zu tun und die natürlich von ihrer Ausbildung her sagen, ich kann das alles. Frau Beckmann, ich kann das alles. Wo wir dann auch wieder sagen, halt, aber Sie wollen das nicht alles. Es geht nicht um Sie als Person, Celia Beckmann, sondern es geht um Benutzeraccounts von Celia Beckmann. Und wenn ein Benutzeraccount alles kann und alles darf, ist die Sicherheit meistens sehr viel geringer, als wenn man eben mehrere Accounts mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen hat und dann eben solche Dinge wie 2- oder manchmal 3-Faktor-Authentifikation. Wir werden da in den nächsten Jahren ein enormes Aufrüsten erleben, weil es inzwischen so unglaublich einfach ist, Daten und Geld zu stehlen, wenn die Kunden und deren Systeme und deren Dienstleister sich darauf nicht wirklich proaktiv vorbereiten. Da gehören eben ein gutes Rechtekonzept neben vielen, vielen anderen Faktoren dazu. Das kann schiefgehen.
Ich denke die ganze Zeit noch an verschiedene Missverständnisse, die irgendwie zwischen der Billbox und dem Kunden passieren können. Kann es sein, dass die Rechnung manchmal irgendwo in dem Prozess hängt und der Kunde denkt, ach, das ist jetzt irgendwas, wo die Billbox jetzt irgendwas gerade tun muss und die Billbox weiß aber, dass der Kunde gerade irgendwas tun muss und es dann irgendwie einfach so nicht weitergeht oder beziehungsweise fallen dir da irgendwelche Situationen ein?
Ja, wir haben also natürlich so ein paar echte Knaller-Stilblüten. Wir haben zum Beispiel es gibt eine Tagging-Funktion in Billbox, es gibt eine Kommunikationsfunktion und es gibt eine Support-Funktion. Ich erkläre das ganz kurz. Im Tagging kann ich, wenn wir beide in der gleichen Firma arbeiten, kann ich dich taggen und sage, hey, Celia, kannst du dich mal um diese Rechnung oder um diesen kümmern? Und dann kriegst du ein To-Do im Billbox-Workflow. Hey, hier hat einer gesagt, guck dir das mal bitte an oder behalte das am Schirm. Das ist Tagging. Dann gibt es Notizen. Das hängt damit zusammen. Da kannst du einfach, oh, ich habe mich ja gekümmert oder hier warte ich noch auf irgendetwas. Das dürfen auch berechtigte User sehen. Das zieht sich durch den Workflow. Und dann gibt es Support. Also natürlich dürfte ich jetzt nicht sagen, dass auch mal Fehler passieren, aber bei uns ist sehr viel Technologie plus Mensch. Und überall, wo Menschen und Menschen plus Technologie arbeiten, passieren auch Fehler. Ich gebe das offen zu, dass auch bei uns schon mal Fehler vorgekommen sind. Vermutlich nie wieder vorkommen werden in Zukunft, aber das gibt es immer, wo Menschen kooperieren und kollaborieren. Und da gibt es natürlich dann Möglichkeiten, wie unsere Kundinnen und Kunden mit der Billbox interagieren, supporten. Die Pointe 1 war, dass ein Kunde Den haben wir dann irgendwann so, wir machen so Jahresgespräch mit dem Kunden und sagen, hört mal, wie seid ihr denn zufrieden? Und sage, ja, also grundsätzlich, funktioniert super, aber der Support ist ja wirklich grausam von der Billbox. Da sagen wir, oh Gott, wieso? Ja, wir haben da Dutzende von Nachrichten an euren Support geschrieben und nie eine Antwort bekommen. Und dann stellten wir fest, da wurde also die Support-Funktion mit der Notiz und dem Tagging verwechselt. Und da wurden, also wir haben gesagt, oh, das ist uns so peinlich, dass wir das nicht euch so klar gemacht haben, dass das eine ein interner Kommunikationskreis ist und das andere ein externer. Also das ist so, wow, wirklich so schlimmes Missverständnis. Und dann gibt es
Das heißt, warte, das noch ganz kurz, vielleicht nur noch mal eine Nachfrage. Das heißt, beim Taggen und bei den Notizen, das kann dann auch nur zwischen verschiedenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in beiden Kunden gesehen werden. Das könnt ihr da
nicht
sehen.
Guckt nicht, kein Mitarbeiter der Billbox wird jemals irgendwie beim Kunden irgendwie ohne dessen ausdrückliche Freigabeerlaubnis reingucken können und wollen. Also man kann sich das immer so vorstellen wie bei einer Bank. Ich hätte einen Albtraum, wenn ich jetzt in einem Haus wohnen würde, nebendran in der Wohnung wohnt einer von meiner, Kantonalbank, wenn ich das Gefühl haben müsste, dass mein Nachbar jeden zweiten Tag in mein Konto reingucken würde. Das geht dir nichts an. Und so ist es natürlich bei der Billbox auch. Dadurch, dass wir in der Regel vollständig die Debitoren, Kreditoren unserer Kunden digital transformieren, ist das total logisch, dass wir kein Interesse dran haben dürfen und auch keine Rechte haben, den Kunden hinterher zu spionieren. Und das ist halt, das ist eben so ein Missverständnis, was dann entsteht, weil die Kunden vielleicht denken, ach, bestimmt gucken die da rein, wenn ich da reinschreibe. Und das tun die eben nicht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das unterscheidet uns auch von vielen Lösungen, die vielleicht gleichzeitig auch noch einen Einkaufsauftrag haben, Einkauf optimieren sollen oder sowas. Das macht die Billbox eben ganz bewusst nicht.
Gut.
So. Und sonst gibt es, du hattest ja noch gefragt, so Verzögerungen und sowas. Ja, das gibt es also auch. Es gibt natürlich, und da ist, je öfter wir so einen Beleg oder so eine Rechnung oder sowas bekommen, desto länger dauert es, also je weniger Spielregeln eingehalten werden vom Lieferanten, manchmal auch vom Kunden, desto länger dauert es. Und das sind dann so typische Stau-Effekte, die es gibt. Wenn du einmal einen Stau hast, dann gibt es in dem Stau auch noch einen Auffahrunfall und dann hast du einen richtigen Stau. Also das ist so vielleicht auch so ein Bild, was man so kennt aus dem echten Leben. Und wenn es jetzt zum Beispiel komplexe Transaktionen gibt und da die Nachprüfung erfordern etc. und dann vielleicht der Kunde sogar noch eine Kopie bekommen hat, das wäre schon falsch, dass eine Rechnung nicht nur zur Billbox geschickt wird, sondern noch in drei Kopien. CC, BCC ist so ein bisschen das Geschwür von modernen Organisationen, das CC und BCC-E-Mails, meine Meinung. Und dann würde jetzt ein Kunde zum Beispiel sagen, ey, ich habe doch vor 2 Tagen eine Rechnung in Kopie bekommen, wieso ist die noch nicht online? Und das Schlimmste, was passiert ist, dass der Kunde die Rechnung nochmal zur Billbox schickt. Hier ist sie übrigens nochmal. Und dann ist wie so ein Auffahrunfall plötzlich, weil dann kommt zusätzlich neben der formellen Prüfung, kommt dann auch eine Dublettenprüfung und dann werden Maschinen analysieren, ob es wirklich dieselbe Rechnung ist. Also das sind so echte Stilblüten. Da kann man manchmal, das ist für normale Menschen, ist das so was, mit was beschäftigen die sich eigentlich? Ist das dann so ein Thema? Aber wenn du dir solche Dinge mal anguckst, ist es auch echt lustig. Nur hat natürlich in dem Moment niemand Verständnis dafür. Das kann man dann ganz gut erklären, was für ein Unsinn, unglaublicher Unsinn da passiert ist. Vor allen Dingen in der Beziehung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten. Aber natürlich sind wir dann immer ganz vorsichtig und sagen, ja, wenn, wäre das wirklich sehr cool. Achtet doch in Zukunft darauf, dass. Und dann passiert das nicht. Aber mit den allermeisten Kunden haben dann unsere Customer Success Kundenbetreuer, haben wir eigentlich so eine Kultur, wo man dann über diese Dinge auch sprechen kann und die dann auch nochmal erklären. Da hilft Verständnis sehr.
Ja. Danke dir. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und ein ganz schönes Wochenende und dann hören wir uns für Folge 6 nächste Woche.
Ich freue mich drauf und ja, wir hoffen, wir sind immer noch auf der Suche nach dem idealen Podcast-Namen, glaube ich. Wir haben ja sogar mal einen Preis ausgelobt. Da war jetzt die Resonanz so semi, würde ich sagen. Je mehr wir über diese fürchterlichen linkshänhälftigen Themen sprechen, desto mehr tendiere ich ja zu nerdisch by nature, aber wir sind, glaube ich, immer noch offen. Wir heißen immer noch Billbox Podcast und ich freue mich auf nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.